jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Im Herbst wird bei uns in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Wäre die Wahl schon jetzt, dann wäre die FPÖ laut einer aktuellen Umfrage klar auf Platz 1. Und KPÖ und Bierpartei würden sogar den Einzug in den Nationalrat schaffen. Mit diesen Werten wird die Koalitionsbildung nach der Wahl immer schwieriger. Denn einige Parteispitzen haben ja bereits im Vorfeld eine Koalition mit der FPÖ und der Herbert Kickl ausgeschlossen. Was für Möglichkeiten gibt es dann überhaupt noch? Wer wird laut den derzeitigen Werten ordentlich abgestraft und wer schneidet gut ab? Darüber spreche ich heute mit Kurier-Innenpolitik-Redakteur Michael Hammerl. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 22. März und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. 2024 ist, wie ihr wisst, ein Superwahljahr. Am 9. Juni findet etwa die Europawahl statt, im September dann die Nationalratswahl. Was die EU-Wahl betrifft, attestiert übrigens die Mehrheit der österreichischen Wählerinnen und Wählern, Herbert Kickl von der FPÖ, einen Wunsch nach dem Austritt Österreichs aus der EU. Das zeigt eine Umfrage des European Council on Foreign Relations in 12 EU-Staaten, die am gestrigen Donnerstag veröffentlicht worden ist. 56% der FPÖ-Wähler und 59% der Wähler anderer Parteien sehen Exit-Pläne bei Kickl, der damit im Spitzenfeld rechtspopulistischer Parteiführer Europas liegt. Die FPÖ reagierte mit Kritik. Damit kommen wir aber zur Nationalratswahl, die ja im Herbst stattfindet. Eine aktuelle Umfrage hat heute diesbezüglich nämlich zu ordentlich Aufsehen gesorgt. Laut den Umfragewerten heißt es nämlich entweder Bundeskanzler Herbert Kickl oder Viererkoalition. Mein Kollege Michael Hammerl aus dem Kurier Innenpolitikressort hat sich die Umfragewerte genauer angeschaut. Mit ihm spreche ich jetzt über mögliche Koalitionen nach der Wahl und was passiert, wenn sich einfach keine findet, beziehungsweise ob auch Wechsel an den jeweiligen Parteispitzen möglich sind. Hallo Michi.
Hallo Caro.
Michi, eine aktuelle Umfrage von Unique Research für die Gratiszeitung heute zeigt die neuen Umfragewerte der Parteien. Daher gleich mal die Einstiegsfrage an dich. Gibt es da Überraschungen, wenn es zu dieser Umfrage kommt?
Ja, da gibt es Überraschungen. Genau deshalb gehen wir jetzt da, glaube ich, auch darauf ein. Also natürlich, es gibt am Laufend mehrere Umfragen. Aber das war die erste, wo sich ein Szenario ergeben hat, das nach den Wahlen vor allem für besonders schwierige Koalitionsverhandlungen sorgen könnte. Weil es das erste Mal war, dass sowohl die KPÖ als auch die Bierpartei in den Nationalrat einziehen wird, also die 5%-Hürde überspringen würde. Und das würde bedeuten, dass sich als einzige zwei Parteien Koalitionsvariante nur noch ÖVP und FPÖ, respektive FPÖ und SPÖ ausgehen würde. Und abseits davon, und darüber ist viel gesprochen, eigentlich nur mehr Viererkoalitionen, also nicht nur eigentlich, sondern auch faktisch, weil auch die Grünen und die Neos in diesem Szenario relativ stark verlieren. Also die in dieser spezifischen Umfrage rutschen sie auf 8% ab. Also Bierpartei wäre bei starken 7, die KPÖ gerade so bei 5% und die SPÖ und die ÖVP wären gleich auf bei 21%. Das heißt, gemeinsam einen Mandatsüberhang hätten nur noch vierer Varianten abseits von einer Koalition mit Herbert Kickl. Und das ist tatsächlich ein neues Szenario. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt in den kommenden Wochen. Also auch, ob die Kommunisten so stark bleiben, wie sie es derzeit sind im Bund. Die profitieren natürlich ein bisschen vom Aufschwung durch die Bürgermeisterwahl in Salzburg, die auch eine gewaltige Medienpräsenz mit sich gebracht hat, rund um den charismatischen Spitzenkandidaten Kai-Michael Dankl. Aber sollte sich so ein Szenario einstellen, dann wird es wirklich spannend. Und dann ist auch die Frage, ob es überhaupt eine Koalitionsvariante geben kann, die langfristig überlebt und bei der Herbert Kickl keine Rolle spielt.
Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die man aus dieser Umfrage herauslesen kann. Wir wollen jetzt auf die einzelnen noch ein bisschen genauer eingehen.
Gerne.
Du hast schon erwähnt, überraschend ist auf jeden Fall, dass die KPÖ so stark abschneidet und auch, dass die Bierpartei den Einzug schaffen würde. Es ist ja noch nicht mal ganz sicher, ob sie antreten werden oder nicht. Aber gehen wir es nochmal konkret durch. Wer sind denn jetzt laut dieser derzeitigen aktuellen Umfrage so wirklich die Verlierer und die Gewinner und vor allem auch ein bisschen Hintergrundinformation von dir oder deiner Einschätzung, warum werden da manche Parteien so abgestraft und die anderen schneiden so überraschend gut ab? Woran liegt das?
Ja, gehen wir es mal durch. Also der größte Gewinner ist selbstverständlich nach wie vor die FPÖ, weil sie einfach konstant in sämtlichen Umfragen rund um die 30% auf Platz 1 liegt. Und jede weitere Umfrage bestätigt diesen Trend. Das ist nicht nur auf Bundesebene so, das ist auch bei den meisten Umfragen auf EU-Ebene so. Dahinter gibt es relativ viele Verlierer, zumindest in dem Szenario. Also einerseits die ÖVP, die klarerweise stark abstürzt nach dem fast rekordverdächtigen Ergebnis 2019, damals noch mit Bundesparteichef Sebastian Kurz, allerdings in einer sehr speziellen Situation. Gleich auf als Verliererin klarerweise die SPÖ, die hat sich auch jetzt schon einen ganz anderen Effekt von Andreas Babler erwartet, also dieser sogenannte Babler-Effekt, der sich bis jetzt überhaupt nicht eingestellt, der normalerweise neuen Parteichefs zugeschrieben wird. Also das ist relativ konstant, immer wieder gleich auf, vielleicht ein bisschen vor der ÖVP, aber das war nicht die Anspruchshaltung der SPÖ und deshalb hätte man auch keine Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner austauschen können, weil sie ist in den Umfragen...
Lag sie
deutlich besser. Teilweise auch auf Platz 1, das war am Schluss nicht mehr der Fall, aber da hat auch schon das parteiinterne Gefecht eigentlich begonnen gehabt. Auch dahinter zwei Verlierer. Also die Grünen haben die Regierungsbeteiligung offensichtlich nicht dafür nutzen können, dass sie sich noch einmal empfehlen. Also würden sie wirklich bei 8% landen, wäre das eine schwere Niederlage, Verlust von 5 bis 6 Prozentpunkten. Und auch die Neos haben ein ganz anderes Wahlziel als knapp unter 10%. Die Neos hätten gern 15% erreicht, würden sich gerne so quasi als Partei der Mitte positionieren. Das sagen sie eigentlich seit 2 bis 3 Jahren. Aber so richtig schaffen sie das nicht. Und dahinter kommen klarerweise wieder Gewinner. Also würde die Bierpartei tatsächlich aus dem Stand in den Nationalrat einziehen, ohne tatsächliches Programm, oder ich bin noch gespannt, was sie noch vorlegen, oder zumindest ohne Politiker, der jetzt programmatisch relativ viel drauf hat, weil auch bei der Bundespräsidentschaftswahl hat Dominik Flatzny mit relativ vielen Platzpatronen geschossen, also da war nicht viel dahinter. Und gleichzeitig die Kommunisten, die bis jetzt in der österreichischen Bundespolitik auch überhaupt keine Rolle gespielt haben, dann wäre das durchaus ein Paradigmenwechsel. Und wie gesagt, also es wäre dann auch nicht völlig unrealistisch, dass eine der beiden Parteien direkt in einer Regierung landen würde.
Du hast jetzt, weil du gerade über die Kommunisten gesprochen hast, du hast vorher schon erwähnt, die profitieren vor allem gerade auch von der Salzburg-Wahl. Kai-Michael Dankl tritt ja diesen Sonntag bekannterweise in der Stadt Salzburg gegen Bernhard Auinger von der SPÖ in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Bleiben wir ganz kurz bei der Wahl. Wie steht es denn jetzt um die Chancen hier für den KPÖler?
Ja, das kann man ehrlich gesagt überhaupt nicht vorhersagen. Da müsste ich fast schon eine Prophezeiung wagen. Ganz, ganz unklar. Also in der normalen Bürgermeisterwahl, davor waren sie ja fast gleich auf. Da war Auinger minimal vor Dankl. Und jetzt ist die Frage, ob das Wählerspektrum aus dem Partei-Establishment, also weil jetzt haben ja ÖVP, Grüne, FPÖ, haben alle eine Wahlempfehlung für den Herrn Auinger abgegeben, ob die tatsächlich auch den Herrn Auinger wählen und ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Eine Interpretation ist, dass eine höhere Wahlbeteiligung wahrscheinlich eher dem SPÖ-Kandidaten helfen wird. Ja, und auf der anderen Seite hat auch schon das Beispiel Graz gezeigt, dass es durchaus passieren kann, dass Kai-Michael Dankl, ist meine Interpretation, aber zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit, weil er rhetorisch begabter ist und charismatischer ist, glaube ich, viel Boden gut gemacht hat noch in den vergangenen Wochen, dass sich der da möglicherweise tatsächlich durchsetzt. Und wie gesagt, er hat früh genug und relativ intensiv das Wohnthema einfach gut besetzt, was in Salzburg
enorm wichtig ist,
liegt auch an den geografischen Gegebenheiten, liegt auch ein bisschen an der soziodemografischen Zusammensetzung der Stadt, aber grundsätzlich gibt es einmal zu wenige Baugründe, das ist das Hauptthema, warum Salzburg so teuer ist, was den Wohnraum betrifft, und das hat er einfach konsequent besetzt. Und ob da jetzt tatsächlich die politische Grundausrichtung am Ende des Tages wahlentscheidend ist, das kann man, glaube ich, so ein bisschen in Zweifel ziehen.
Sondern eher die charismatische Person dahinter.
Ja, und die Leute wählen da wohl nicht den Kommunisten, weil er Kommunist ist, sondern wählen den Kommunisten, weil er auf ein individuelles Bedürfnis, also ein bisschen ein Widerspruch, aber ein individuelles Bedürfnis, das die Menschen selbst haben in einer sehr individualisierten Gesellschaft, eine relativ klare Antwort liefert.
Mhm. Bleibt natürlich die Frage, du hast es vorher schon gesagt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Bundesebene, laut der derzeitigen Umfrage eben kommt die KPÖ auf einen sehr guten Prozentwert, hängt eben auch damit zusammen, dass die mediale Präsenz gerade so gut ist für die KPÖ, weil halt eben die Salzburg-Wahl. Das heißt, es bleibt die Frage, ob, wenn der Sonntag jetzt vorbei ist und die Stichwahl in Salzburg geschlagen ist, ob die KPÖ dann auch weiterhin so eine präsente Rolle spielen wird.
Ja, weil der aktuelle Spitzenkandidat ist weitestgehend unbekannt. Du weißt mit Sicherheit, wie er heißt?
Natürlich, Tobias Schweiger.
Genau, Tobias Schweiger ist der beschlossene Spitzenkandidat für die Nationalratswahl. Und da ist dann einfach die Frage, ob der das genauso gut rüberbringt wie Dankl in einem längeren Wahlkampf. Was man jetzt schon vorwegnehmen kann, die KPÖ wird natürlich nicht die vergleichbare Medienpräsenz haben wie die etablierten Parteien. Also die werden in keinen Diskussionsformaten vorkommen, zumindest nicht in den wichtigeren. Möglicherweise der Dominik Vlassny auch nicht, aber der hat den Vorteil, dass er auf Social Media relativ
sehr
stark ist, sehr präsent ist und auf die Karte auch von Anfang an gesetzt hat und in einem ganz anderen Wählerkreis auch wirkt. Also ob sich dann der Herr Tobias Schweiger tatsächlich so stark profilieren kann, dass die Menschen am Schluss nicht doch Andreas Babler wählen, für den ja die wichtigste Frage ist, ob er nach links abdichten kann, weil momentan deutet sich an, dass er aus dem bürgerlichen Spektrum nicht wirklich Wähler dazu gewinnt. Ja, das wird der entscheidende Punkt sein für die Kommunisten. Also schauen wir mal, klarerweise, Umfragen sind immer Momentaufnahmen.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
So, dann kommen wir jetzt aber zurück zu den möglichen Koalitionsbildungen. Du hast vorher schon gesagt, da wird's durchaus schwierig oder da könnte es durchaus schwierig werden, laut dieser aktuellen Umfrage, zumindest nach der Wahl dann, weil eine große Koalition zwischen ÖVP und SPÖ wird sich nicht ausgehen, so wie es derzeit ausschaut. Jetzt haben wir aber auch das Szenario, dass sowohl Nehammer als auch Babler schon gesagt haben, also mit der FPÖ und der Kickl wird's mit uns nichts mit der Koalition. Jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten bleiben denn dann überhaupt noch und welche sind vor allem auch realistisch und was bedeutet das dann für die politische Praxis?
Also ein wichtiger Punkt wird einmal sein, wer ist nach der Wahl, sollte sie so ausgehen, noch Parteichef? Also kann sich Karl Nehammer halten, kann sich Andreas Babler halten. Ich denke, in der ÖVP gibt es die größere Tendenz innerhalb der Partei, dass man am Ende des Tages doch sagt, machen wir das mit dem Herbert Kickl. Es gibt diese Stimmen auch in der Sozialdemokratie, das darf man nicht vergessen, die sind aus guten Gründen relativ leise, weil da gibt es einen aufrechten Parteibeschluss, dass man mit der FPÖ nichts macht. Auch bei der ÖVP, muss man dazu sagen, wäre es ein klarer Widerspruch zu den aktuellen Aussagen, nämlich quer durch die Partei, die ja alle verkündet haben, zumindest mit Herbert Kickl gehen wir keine Koalition ein. Und da stellt sich schon die Frage, warum sollte Herbert Kickl auf ein Kanzleramt verzichten, wenn er tatsächlich diese Wahl so eindeutig gewinnt. So, abseits davon, wie gesagt, gibt es eigentlich nur die Variante, dass sich SPÖ und ÖVP in irgendeiner Form zusammenraufen. Das heißt, der Zweitplatzierte wird dann möglicherweise den Kanzler stellen. Und es wird derzeit schon im Hintergrund, das hört man aus mehreren Medienberichten, das hören auch wir aus der Partei, es gibt immer wieder regelmäßige Treffen zwischen höherrangigen Vertretern der Partei, entweder aus der SPÖ Wien, aber auch zum Beispiel Wirtschaftsvertretern in der ÖVP und auch aus anderen Abteilungen, wo man sich einfach regelmäßig austauscht, wie es denn weitergehen könnte nach der Wahl. Also wo man auch inhaltlich zusammenarbeiten kann und ich glaube, es muss rückblickend auch das eine oder andere Trauma aufgearbeitet werden. Also die SPÖ hat das nicht verwunden, dass sie zweimal so deutlich gegen Sebastian Kurz verloren hat.
Ja.
Die ÖVP hat es nicht verwunden, dass sie mittlerweile den dritten Urschuss hat, der nur gegen sie gerichtet ist.
Da gibt es schon tiefe
Gräben. Im Endeffekt, da gibt es tiefe Gräben und sehr tiefe Wunden. Und ich glaube, wenn man sich da vorab zu einem Arbeitsprogramm zusammenraufen kann, dann könnte schon gehen, dass man in irgendeiner Form wieder zusammenarbeitet. Und dann stellt sich halt tatsächlich die Frage, wen hole ich mir noch ins Boot? Und natürlich die Neos positionieren sich derzeit so, dass sie nicht Beiwagger sein wollen. Was allerdings klar ist, in der ÖVP gibt es jetzt nicht mehr den größten Wunsch, noch einmal mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Und bei der SPÖ sieht man, dass es in Wien mit den Neos relativ gut funktioniert, was, Klammer auf, eventuell auch an der Schwäche der Neos in einigen Punkten liegen könnte. Aber ich glaube, der präferierte Wunschkandidat in einer Dreiervariante wären eher die Neos als die Grünen. Sollte sich das auch nicht ausgehen, dann wird es wirklich schwierig, weil die Kommunisten als Steigbügelhalter aus ÖVP-Sicht, glaube ich, ausgeschlossen. Und ob sich die Bierpartei das antut, gleich direkt nach dem ersten Einzug, da kann man nur der sein, der am Ende des Tages aufgerieben wird, und zwar innerhalb von Monaten im Normalfall. Also ich glaube, wenn es sonst nur eine Vierer-Variante gibt, wird sich irgendwer dazu zwingen müssen, mit der FPÖ zusammenzugehen. Wenn das nicht passiert, dann riecht es eigentlich ganz stark nach vorgezogenen Neuwahlen, weil keine Koalition gebildet werden kann.
Mhm. Aber dass es jetzt eine Koalition mit der FPÖ, aber ohne Kickl geben würde, also dass die Bedingung wäre, okay, wir gehen mit euch zusammen, aber nicht unter Parteichef Kickl, weil die Aussagen haben sich ja meistens wirklich konkret auf ihn als Person bezogen, das siehst du jetzt eher nicht als Möglichkeit. Du hast es vorher kurz angesprochen, oder? Also die FPÖ sagt, hey, wenn wir die Prozentpunkte machen, dann aber auch mit Kickl, weil er hat das Ergebnis geholt für uns.
Der Machtapparat in der FPÖ konzentriert sich auf die Person Herbert Kickl und sein näheres Umfeld. Ohne Herbert Kickl wäre die Partei wahrscheinlich nicht dort, wo sie momentan ist. Also ja, letztgültig trifft er diese Entscheidung. Es deutet aber derzeit nichts darauf hin, dass er da klein beigeben würde. Mhm. Und warum auch? Also er kann ja dann noch, ich denke, Herbert Kickl ist jemand, der dann noch ein, zwei Jahre warten kann, während sich die andere Koalition irgendwie zusammenrauft und dann wieder auflöst nach kurzer Zeit und dann erst recht einen Wahlsieg einfährt. Also die Zeit würde ihm da in diesem Fall auf jeden Fall in die Hände spielen.
Mhm. Fraglich ist natürlich auch, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagieren würde. Der hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, den Herbert Kickl würde er als Kanzler nicht angeloben. Ja, ist die Frage, bleibt ihm dann überhaupt eine andere Wahl?
Ja, haben wir schon oft diskutiert. Also die Aussage war damals relativ klar. Er hat sie in der Klarheit jetzt eigentlich nicht mehr wiederholt in den vergangenen ein, zwei Jahren. Zumindest nicht, was ich jetzt vernommen hätte. Ich denke, Alexander Van der Bellen hofft ganz stark darauf, dass sich diese Frage nicht stellen wird. Wenn nicht, ja, kann man darüber diskutieren, ob das wirklich ein demokratisches Signal wäre, die mit Abstand stärkste Partei, wenn es denn so ausgeht, dann tatsächlich nicht anzugeloben.
Gut, aber das heißt, du hast es vorher schon gesagt, wenn sich da keine Koalition findet, dann gibt es Neuwahlen und dann wählen wir im Endeffekt so lange, bis sich irgendwie doch eine Koalition finden lässt und sich die ein oder anderen zusammenraufen.
Ja, das ist ein Szenario, was es in anderen Staaten auch gibt. Extrembeispiel ist selbstverständlich Israel, wo jetzt seit Jahren immer wieder regelmäßig gewählt wird, weil die Fraktionen so zersplittert sind. Und das ist auch ein internationaler Trend. Deshalb gibt es in Deutschland eine Ampelkoalition. Deshalb gibt es auch schon in Italien eine Viererkoalition. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein österreichisches Spezifikum. Es ist einfach so, dass sich die großen Machtblöcke, also auf der einen Seite die Christlich-Sozialen und auf der anderen Seite die Sozialdemokraten, dass sie es sich nicht mehr so aufteilen können in westlich-europäisch geprägten Demokratien, wie das damals der Fall war. Das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Ja, und davon profitieren die Rechts- wie auch die Linkspopulisten. Zweite Gruppe in Österreich noch nicht so stark, obwohl wir sehen in Salzburg, auch das zieht.
Mhm. Du hast es vorher schon gesagt, diese Umfrage ist eine Momentaufnahme oder jede Umfrage ist eine Momentaufnahme. Es ist noch ein bisschen hin bis zur Nationalratswahl, also da kann auch noch vieles passieren. Davor findet ja auch noch die Europawahl statt und zwar am 9. Juni. Deswegen abschließend noch kurz die Frage, inwiefern wird denn deiner Meinung nach diese Wahl die Nationalratswahl dann beeinflussen? Also vor allem die Ergebnisse der Europawahl, dann die Nationalratswahl.
Was auf jeden Fall spannend wird, ist, wer auf Platz 2 landet, weil es will ja sowohl Karl Nehammer als auch Andreas Babler, und das wiederholen sie auch immer wieder, in diesen Zweikampf mit Herbert Kickl. Und natürlich wäre ein relativ klarer Platz 2 bei der Europawahl eher ein Indiz für den Kandidaten Nehammer oder Babler, dass er tatsächlich in diesen Zweikampf gehen kann und dass er dort auch reüssieren kann. Und das könnte theoretisch zumindest Wähler aus anderen Lagern abziehen und von dem Kandidaten überzeugen.
Also es wäre quasi ein Wahltrend, auf den man sich auch ein bisschen draufsetzen könnte und das dann für die Nationalratswahl nutzen könnte. Das heißt, Europawahl schon auch wichtig in gewisser Weise für die Nationalratswahl.
Absolut. Deshalb ist teilweise auch nicht verständlich, dass sich keine prominenteren Kandidaten haben finden lassen, ohne den jetzigen Personen zu nahe treten zu wollen.
Alles klar, Michi, ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Analyse. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Da werden ja noch ganz viele Umfragen kommen und dann werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht.
Danke, hat mich gefreut.
Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und vor allem ein erholsames Wochenende. Bis bald.